Heute dürfen wir David Eberlein begrüßen. Der darf schon mal nach vorne kommen. David hat in Asien gewisse Lebenserfahrung gesammelt. Das heißt, du könntest theoretisch auf Mandarin ist das nicht wunderbar sagen. Theoretisch. Er baut erstmal auf, das ist gut. Vater, ich danke dir für David, dass er heute predigen wird. Ich danke dir für das Thema und ich danke dir, dass deine Schrift einfach wahr ist und dass deine Schrift zu jeder Zeit Inspiration bietet, aber auch in unser Leben hineinspricht. Danke, dass auch diese Predigt ihren Sinn und Zweck hat. Wir bitten dich darum, dass dein Wort durch den David in unsere Herzen kommt und dass du uns bewegst, so wie du es möchtest. Amen. Bevor ich an David gebe, wollte ich noch sagen, dass heute gemäß dem Losungsheftchen ist heute Israel-Sonntag. Das Thema ist ja auch Auszug aus Ägypten, hat auch was mit dem Volk Israel zu tun. Sind wir also gespannt? David, du hast das Wort. Danke.
Israel-Sonntag ist super, weil es geht in unserer aktuellen Serie um das Volk Israel, um wie das Volk Israel in die Freiheit gekommen ist. Unsere Sommerpredigtserie Freiheit. Und heute wollen wir uns mit dem Exodus, dem Auszug von dem israelitischen Volk aus Ägypten beschäftigen. Den 10 Plagen, die dem davor gehen und der Durchquerung des Roten Meers. Und ich dachte, als Einstieg und Einleitung erzähle ich euch eine kleine Geschichte, die man im Buch Zeichen und Wunder heute nachlesen kann. Der Pastor Donald Bridge erzählte die Geschichte eines liberalen Predigers, der eine afroamerikanische Kirche besuchte. Der Pfarrer, der über den Durchzug durch das Rote Meer sprach, darüber sprach der Pfarrer. Auf einmal rief jemand: Gelobt sei der Herr! Er hat diese Kinder durch das tiefe Wasser geführt. Was für ein mächtiges Wunder! Der Pfarrer, der allerdings nicht an Wunder glaubte, war verärgert über diese Einmischung. Herablassend erklärte er der Gemeinde, dass sich die Israeliten wahrscheinlich in einem Sumpfgebiet befanden, wo es gerade Ebbe war, sodass sie lediglich durch 15 cm tiefes Wasser warteten. Darauf hörte man auf einmal wieder dieselbe Stimme. Gelobt sei der Herr! All die Ägypter in 15 cm Wasser zu ertränken. Was für ein mächtiges Wunder. Fand ich eine tolle Einleitung, denn egal wie man es dreht und wendet, die Geschichte ist immer ein Wunder. Das Alte Testament im Allgemeinen, aber besonders der Exodus, ist in vielen Teilen, in großen Zügen, ein Vorschauen, wie ein Vorschatten von dem, was kommt, von dem, was Gott eigentlich plant. Und gerade die Plagen und eben der Auszug, der Weg durch das Rote Meer, die haben riesigen symbolischen Wert und werden auch immer wieder aufgegriffen von den Propheten, von den neutestamentlichen Autoren. Da gibt es so viel Geniales zu finden, dass wir das heute nicht alles abdecken können, denn wir wollen ja noch irgendwann fertig werden und irgendwann essen können. Deswegen werde ich manche Themen ein bisschen kürzer nehmen und uns daher mehr auf das Thema Freiheit beziehen. Dazu habe ich drei Punkte. Und zwar der Herr, der Richter und der Befreier. Das ist der Teil über die Plagen. Dann der zweite Teil, Freiheit wozu? Das ist der Teil, wo sie dann tatsächlich frei sind. Und zuletzt der Wegbereiter durch das Rote Meer. Aber fangen wir an mit der Herr, der Richter und der Befreier. Gottes Absicht war es, das Volk Israel aus Ägypten zu befreien. Das haben wir bereits letzten Sonntag gehört bei der Predigt vom Eugen. Damit es in die Wüste gehen kann und ihn anbeten kann. Jetzt hätte er das aber auch viel einfacher machen können. Er hätte nicht die 10 Plagen schicken müssen. Wir lesen in der Geschichte von der babylonischen Exil, dass Gott Esra und Nehemia Gunst bei dem damaligen babylonischen König gibt. Und ohne riesige Plagen darf das ägyptische Volk wieder zurück nach Israel kommen. Aber in dieser Geschichte hier ist es nicht so. Gott will mit diesen 10 Plagen etwas zeigen. Er will 3 wichtige Sachen zeigen. Das erste ist, dass er der einzige und wahre lebendige Gott ist, der Herr ist. Das zweite ist, dass er der oberste Richter ist und Gericht an Ägypten ausübt. Und das dritte ist, dass er Israel ein Zeichen geben will, was sie nicht vergessen sollen und ihn von Generation zu Generation anbeten sollen als ihren Befreier. Gott wollte mit den Plagen zeigen, dass er der Herr ist. Und wenn wir die Plagen anschauen, hier seht ihr die Liste von den Plagen, dann sehen wir, dass dort extrem viel passiert ist. Gott hatte den Hochmut, den Stolz der Ägypter und ihrer Götter satt. Er wollte demonstrieren, dass er der einzige und der wahre lebendige Gott ist. Und so lässt er eine Plage nach der anderen über Ägypten kommen. Mit mächtiger Hand entlarvt er Ägyptens Götter als unfähig, ihm irgendetwas entgegenbieten zu können. Und er zeigt, dass er der Herr der Schöpfung ist. Der Herr des Wassers, der Herr des Lands, der Herr der Himmel, sogar der Herr des Universums und allen Lebenden. Und alle ägyptischen Götter, egal welche es waren, Hapi, der Gott des Nils, Heket, die froschköpfige Göttin der Geburt, selbst Ra, der Sonnengott, der größte der Götter der Ägypter, keiner von ihnen kann Gott etwas entgegensetzen. Keiner von ihnen kann das verhindern, was Gott über das ägyptische Volk bringt. Und gleichzeitig sind diese Plagen ein Gericht. Wir lesen im 2. Mose 12, Vers 12, denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, von Mensch bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr. Gott hatte über Jahrhunderte lang Ägypten beobachtet und war ihnen gnädig. Von dem Zeitpunkt, wo Israel nach Ägypten gekommen ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie hinausgezogen sind, sind über 400 Jahre vergangen. 400 Jahre des Götzendienstes, 400 Jahre, wo Ägypten angefangen hat, Israel zu unterdrücken, sie zur Zwangsarbeit zu bringen, sie zu schlagen, Menschen über sie zu setzen, die sie misshandelt haben, bis zu dem Punkt, wo die Ägypter so weit gegangen sind, dass ihnen Kindesmord nicht zu schade war, um versuchen, Israel zu kontrollieren, wo sie alle neugeborenen Jungen töten sollen, wie wir es auch in der letzten Predigt von Eugen gehört haben. Und jetzt ist das Maß voll. Jetzt sagt Gott, jetzt übe ich Gericht aus, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Doch wie sieht es mit Israel aus? Wie sieht es mit dem Volk Gottes aus? Sie sind Gottes auserwähltes Volk, das macht Gott immer wieder klar in der Bibel. Aber die Israeliten sind schlussendlich genauso schuldig und genauso sündig wie die Ägypter. Und sie haben die Strafe und dieses Gericht genauso verdient, wie die Ägypter sie verdient haben. Und genauso ist jeder einzelne von uns nicht heilig, nicht gerecht geboren. Jeder einzelne von uns hat sich in seinem Leben vor Gott schuldig gemacht. Aber wie geht Gott damit um? Ja, Israel war schuldig und ja, Israel hat genauso die Strafe verdient. Aber Gott ist Israel gnädig und er gibt ihnen einen Stellvertreter, der für ihre Sünden sterben und büßen muss. Wir lesen, ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, also ein makelloses, unschuldiges Lamm. ein männliches Tier, ein Jahr alt. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten, gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und an beide Türpfosten, an der Tür und den Türsturz damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Dieses makellose, unschuldige Lamm wird anstelle der Erstgeborenen der Israeliten getötet und geschlachtet. Sein Blut ist der Preis, damit die Erstgeborenen der Israeliten nicht sterben müssen. Doch dieses Lamm konnte die Sünde nicht vollends aufheben. Dieses Lamm war ein Stellvertreter, ein symbolischer Stellvertreter, eine Sache, die dort passiert ist, aber die dann immer wieder und immer wieder passieren musste, weil dieses Lamm nicht vollkommen war schlussendlich und nicht alle Sünden tragen konnte. Es war etwas, was Gott aufzeigen wollte, etwas, was er zeigen wollte, was irgendwann kommen würde, etwas viel Größeres, ein viel größerer Rettungsplan. An dem Tag, wo Gott selbst Mensch werden würde und selbst zur Erde kommen würde. Und es ist spannend zu sehen, wie dieses Symbol des Lamms in Ägypten eingeführt wird. Und dann circa 1500 Jahre später dieses Zeichen sein eigentliches Ziel bekommt und zur Verfüllung kommt. Und wir lesen im Neuen Testament, im Johannesevangelium, als Johannes der Täufer am Taufen ist und Jesus zu ihm kommt, um sich selber taufen zu lassen, da sieht Johannes Jesus und er sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannes wusste schon zu dem Zeitpunkt, welche Rolle Jesus einmal spielen würde. Und er sprach die Wahrheit aus. Gott selbst machte sich zu diesem makellosen Opferlamm, das stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen ist. Und so lesen wir weiter im Korintherbrief, denn das Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Und das macht es nochmal ganz deutlich. Dieses Lamm, was die Israeliten damals geschlachtet haben, damit der Tod an ihnen vorbeizieht, damit die Strafe sie nicht trifft, das war eine symbolische Handlung, ein Vorausschauen auf das, was eines Tages passieren würde, auf Jesu kommen, auf Jesu sterben, auf Jesu stellvertretenden Tod, der ein für allemal gilt. Ein Opfer, ein stellvertretender Tod, der nicht immer wieder gemacht werden musste, wie das Opfern der Lämmer, sondern dieses Opfer war ganz und vollkommen und war stark genug, die Sünde ein für allemal zu besiegen. Und in dieser Freiheit, diese Freiheit, die Gott uns erkauft hat, dieses neue Leben, in der gibt es kein Aufwiegen mehr von Sünden, kein Abarbeiten von Schuld, kein sich anstrengen und Gesetze erfüllen, damit man endlich vor Gott gerecht ist. Es ist ganz egal, woher wir kommen. Es ist ganz egal, welche Nationalität wir haben. Es ist egal, welche politische, religiöse oder sexuelle Orientierung wir haben. Es ist egal, was wir in unserem Leben getan haben, welche Verbrechen wir getan haben. Es gibt nichts, was uns disqualifiziert, um diesen Opfertod, diesen stellvertretenden Tod annehmen zu können. Dieses Opfer ist heute, hier und jetzt erlebbar. Und das dürfen wir und das darfst du heute, hier und jetzt in Anspruch nehmen, wenn du willst. Und genauso wie in Ägypten gibt es nur einen Weg. Es gibt entweder das Lamm, was gestorben ist und das Blut, was über deiner Tür gestrichen ist. Es gibt die Gnade, die über deinem Leben ist, oder es gibt sie nicht. Und das macht Gott immer wieder klar. Es gibt einen Weg, der Jesus, der für dich gestorben ist, um in Freiheit zu kommen, um verschont zu werden, um bei ihm zu sein. Und wenn du das in Anspruch nimmst und wenn du sagst, ja, ich will das in Anspruch nehmen, ich will bei Gott sein, ich will zu ihm gehören, ich will Jesus als den Herrn meines Lebens anerkennen, dann kommt er in Gnade und in Liebe zu dir und verändert dein Leben von innen heraus. Und das ist es, das ist die gute Botschaft, das ist das, was Gott damals angefangen hat und den Leuten aufzeigen wollte. Hey, es gibt etwas und das ist groß genug, all deinen Mist, all das, was in deinem Leben ist, wegzuschieben und in Gnade und Liebe drüber zu stehen. Und so geschieht es auch in Ägypten. Überall da, wo das Blut über der Tür ist, zieht Gott vorüber und sie leben. Und dieses Zeichen, die letzte Plage, ist so gewaltig, dass die Ägypter, dass der Pharao selber sagen, okay, geht sofort, nehmt unser Gold, aber geht in die Freiheit, geht zu eurem Gott, wir wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und dann könnte man sagen, na gut, eigentlich ist das Ziel jetzt erreicht, oder? Die Freiheit ist erlangt. Sie dürfen rausziehen und endlich ist es geschafft. Und die meisten von euch kennen wahrscheinlich das bekannte alte Lied Go Down Moses, wo es heißt Go Down Moses, way down in Egypt land, tell all Pharaohs, let my people go. Dieser Teil, let my people go, das ist der immer wieder wiederholt wird und die Melodie, die haben wir alle im Kopf. Let my people go. Aber die Sache ist, so schön dieses Lied ist, ich finde es auch cool, vor allem wenn man das von so einem Afroamerikaner singen hört mit der tiefen, gewaltigen Stimme, aber in dem Lied fehlt der entscheidende Teil. Ist das euch schon mal aufgefallen? Ist mir aufgefallen, als dieses Lied durch meinen Kopf ging. Denn Gott hat nicht nur gesagt, lass mein Volk ziehen. Gott hat gesagt, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Das ist der Grund. Es geht nicht einfach nur, lass es ziehen, ich will, dass sie frei sind. Der Grund ist, damit sie mir dienen. Und das hört sich für uns vielleicht ein bisschen eigenartig an, weil warum soll man befreit werden, um jemanden zu dienen? Das macht ja keinen Sinn. Und besonders in unserer westlichen Gesellschaft ist eigentlich das höchste Gut, selbstbestimmt zu sein, selber der Herr über unser Leben zu sein und selber zu sagen, das mache ich. Ich will mir selbst dienen, ich will mich selbst verwirklichen, ich will rausfinden, was ich alles tun kann, aber ich will mit Sicherheit nicht irgendwo jemand anderem dienen. Aber lasst mich das an einem Beispiel erklären. Alab ist 7 Jahre alt, so alt wie mein Sohn Aaron. Nicht besonders alt, nicht besonders groß, ein kleiner Junge. Er lebt auf den Philippinen in Manila, auf einer rauchenden, stinkenden Müllhalde. Dort wird er Tag für Tag von den Vorarbeitern eines Kartells dazu gezwungen, ungeschützt gegen Verletzungen, Vergiftungen und Verbrennungen auf der Müllhalde nach verkaufbaren Dingen zu suchen. Wenn er genug gefunden und abgegeben hat, bekommt er etwas Reis, um den Tag zu überleben. Und dann geht die Geschichte wieder von vorne los. Tag für Tag für Tag. Und auch wenn Alab eine fiktive Person ist, ist dieses Leben an der Tagesordnung, entspricht es den Fakten von vielen Kindern, die in Manila wohnen, wie wir auf worldvision.de lesen können. Jetzt gucken wir diesen Jungen und sein Leben an. nicht wirklich das Leben, was wir uns wünschen würden, oder? Es ist traurig und schrecklich zu sehen, wie so etwas passiert. Und jetzt könnte sein Leben zwei Wendungen nehmen. Es könnten zwei Dinge in seinem Leben passieren. Fangen wir mit der ersten Sache an. Eines Tages kommt ein reicher Mann, er fährt an dieser Müllhalde vorbei und sieht diesen Jungen und denkt sich, so kann das nicht sein. Also läuft er da raus, nimmt seinen Geldbeutel, gibt den Vorarbeitern ein bisschen Geld, damit sie ihn freilassen, nimmt den jungen Aal ab, stellt ihn vor sich, greift tief in seinen Geldbeutel, nimmt 50.000 US-Dollar und gibt sie dem Aal ab und sagt, Aal ab, jetzt bist du frei. Du darfst hingehen, wo du willst, du darfst dir zum Essen kaufen, was du willst, du kannst den ganzen Tag lang machen, was du willst, du bist jetzt frei. Geh und genieße dein freies Leben. Das ist die Geschichte Nummer eins. Die zweite Wendung, die in Alabs Leben passieren könnte, ist die folgende. Es gibt ein Ehepaar, denen es gut geht, aber die keine Kinder haben und die eines Tages an dieser Müllhalde vorbeikommen und sie sehen den Jungen und sagen, das Kind, das soll unser Kind sein. Also gehen sie auch zu den Vorarbeitern, geben ihnen Geld und sagen ihnen, gib uns dieses Kind. Und sie geben ihnen das Kind. Und sie adoptieren Alab und sie nehmen ihn in ihre Familie auf. Und er darf bei ihnen wohnen, er darf bei ihnen essen. Und sie lieben ihn und sie haben Gemeinschaft mit ihm. Und sie schicken ihn auf eine richtige Schule. Etwas, was er sich immer gewünscht hat. Und er verbringt sein Leben mit ihnen. Natürlich muss sich Alab an die Regeln von ihrem Haus, von ihrer Familie halten. Natürlich muss sich Alab an die Regeln in der Schule halten. Und natürlich muss Alab auch seine Hausaufgaben machen, selbst wenn er eigentlich lieber draußen spielen würde. Aber die Frage ist, welche dieser zwei Wendungen ist insgesamt für Alab das Bessere? Wo ist er am Ende glücklicher? Ist er glücklicher, einfach sein Leben für sich zu haben und tun zu können, was er will? Oder ist er glücklicher in einer Familie, wo die Eltern ihn lieben und für ihn sorgen und für ihn da sind? Auch wenn es gewisse Regeln und Dinge gibt, die er tun muss, damit das Zusammenleben funktioniert. Wie würde er sich entscheiden? Und wie würdet ihr euch entscheiden? Ich glaube, dass Gott wie diese Familie ist. Und ich glaube, dass Gott sogar noch viel besser wie diese Familie ist. Ich glaube, dass wenn Gott sagt, hey, ich befreie euch, damit ihr mir dienen könnt, dass das Beste ist, was uns passieren kann, was Israel passieren konnte, weil Gott der Schöpfer ist, weil Gott der Vater ist, weil Gott genau weiß, wie wir sind und was wir brauchen und weil Gott uns liebt und von Herzen das Beste für uns will. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir zu Gott gehen und ihm dienen wollen und ihm unser Leben geben, dass das Beste ist, was uns passieren kann. Das Ziel also der Befreiung der Israeliten und das Ziel, was er in unserem Leben hat, ist ein Leben mit Gott, mit ihm zusammen zu sein. Nicht einfach frei zu sein, sondern frei zu sein, ihm zu dienen und mit ihm zu sein. Und das bedeutet, ihn kennenzulernen, auf seinem Weg zu folgen, ihm nachzugehen, genauso wie das Volk Israel, nachdem es befreit war, dann der Wolke gefolgt ist und gewusst hat, aha, dahin geht Gott, dahin sollen wir gehen. Genauso beruft er uns, auf ihn zu hören, auf seinen Geist zu hören und ihm zu folgen. Und genauso wünscht er sich, dass wir ihm dienen und ihm verherrlichen und sein Reich und seine gute Botschaft verkündigen an alle Generationen. Und das bringt uns zu dem letzten Punkt. Wir haben gehört, dass Gott ein mächtiger Herr ist, dass er klar gemacht hat, ich bin der Herr und ich will euch frei machen. Ich bin barmherzig. Ihr habt Gericht verdient, aber ich schenke euch Freiheit dafür, weil ich ein liebender und barmherziger Gott bin. Und er hat sie in die Freiheit geführt, ihm zu dienen, mit ihm zu sein, weil ein Leben mit ihm das Beste ist. Aber jetzt stehen die Israeliten da und sie sind aus der Stadt ausgezogen, aus Ägypten rausgezogen. Und die Frage ist, wohin gehen sie jetzt? Wie genau dienen sie ihm? Wie sieht es dann praktisch aus? Und da finde ich es immer wieder toll zu lesen, wie Gott mit seinem Volk umgeht und wie nachsichtig er ist. Wir lesen in 2. Mose 13. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde. Und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfwehr. Das ist doch spannend zu sehen, oder? Gott hätte sie durch das Land der Philister schicken können. Und Gott hätte mit Sicherheit ihnen den Weg bereitet und hätte sie über die Philister siegen lassen. Aber Gott sagt, hey, wisst ihr was? Ich kenne euch und ich weiß genau, wie ihr seid. Und ich weiß, wie kleingläubig ihr seid. Und deswegen gehe ich auf euch ein und ich führe euch einen Weg, der für euch machbar ist. Ein Weg, wo ihr nicht sofort wieder nach Ägypten zurückrennt. Und ich finde es so genial, wie gnädig und wie rücksichtig Gott dort auf sein Volk ist. Obwohl er doch wusste, wie ungläubig sie eigentlich sind. Und genau so dürfen auch wir gnädig und liebevoll mit unseren Mitmenschen umgehen. Weil nicht jeder Missstand muss korrigiert werden an dem Tag, wo sich jemand bekehrt. Nicht jeder Glaubensakt muss sofort durchgeführt werden, wenn man das Gefühl hat, ja, da muss man durchgehen. Sondern wir dürfen gnädig mit den Menschen um uns sein, weil Gott auch gnädig ist. Und wir dürfen sie auch manchmal Wege führen, die für sie ein bisschen einfacher sind, um schlussendlich an das wichtige Ziel zu kommen. Und obwohl Gott sie an der Stelle schont, ist es nicht so, dass er sie komplett ohne Prüfung lässt. Die Israeliten ziehen da so fröhlich vor sich her, freuen sich, juhu, keine Gegner, wir haben hier eine ganz tolle Wüste, in der wir rumlaufen können. Und dann aber auf einmal ändert sich die Entscheidung des Pharaos. Und er sagt, wie dumm konnte ich sein, meine ganzen Sklaven weglaufen zu lassen? Wer baut jetzt meine Pyramiden? Wer baut meine Paläste? All das geht mal überhaupt nicht. Also sagt er, nichts da, ich werde die zurückholen oder ich werde sie zumindest komplett zerstören, bevor sie irgendwo hingehen und was auch immer machen. Und so jagt er sie mit seinem Heer nach. Und man muss sich vorstellen, die Israeliten, die sind fliehend fast aufgebrochen, die haben alles geschnappt und sind losgegangen. Die waren zwar viele, aber die waren Frauen, Kinder, Junge, Alte, Vieh, die waren nicht ausgerüstet für einen Kampf. Die waren völlig wehrlos. Wenn der Pharao sie erreicht, dann wird er alles umbringen und sie werden sich nicht wirklich wehren können. Die waren keine ausgebildeten Krieger, die waren Sklaven. Und das waren sie sich bewusst. Die wussten, wer sie waren und die wussten, wer der Pharao ist. Und auch hier lesen wir, und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf. Und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose. Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Also hätten wir nicht da bleiben können und dort sterben können? Ob wir dort sterben oder hier sterben, spielt doch überhaupt keine Rolle. Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Fehlt aber noch was, Achtung. Das fehlt hier. Ich lese es dann von hier vor. Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Das ist das Resümee der Israeliten. 10 Plagen, unglaubliches Ausziehen, erste Probleme, Mose, warum? Wir haben doch gesagt, dass wir es besser wissen. Wir wollten doch dort bleiben. Na gut, wir haben auf dich gehört, du hast uns überredet, aber wir haben dir eigentlich von vornherein gesagt, dass alles, was du da mit deinem Gott geplant hast, Müll ist. Und jetzt siehst du, jetzt haben wir die Rechnung. Wir sehen kompletten Unglauben, wir sehen diese komplette Verzweiflung und die Verzweiflung, die ist berechtigt. Ich meine, hinter ihnen waren mehr, da konnte man nicht durch, die hatten keine Boote dabei. Vor ihnen war das ägyptische Heer, die waren mit Pferden unterwegs, die waren tausendmal schneller und sonst gab es nur eine geröllige Wüste, auf der es sinnlos war, versuchen zu fliehen. Das heißt, sie waren am Ende und es war klar, dass sie am Ende waren. Und dann ist es spannend zu sehen, wie Mose reagiert. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Was schreist du zu mir? Sagt er zu Mose. Sagt den Israeliten, dass sie weiterziehen. Das heißt, die Israeliten wieder komplett am Rad drehen, komplette Eskalation. Aber Gott sagt, Leute, 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 werdet still. Ich bin hier der Chef. Ich bin der, der euch zeigen wird, wie ihr in eure Freiheit kommt. Und was hier auch spannend zu sehen ist, wir sehen, dass sowohl die Israeliten zu Gott schreien, als auch Mose. Bei Mose sehen wir nicht, was er schreit. Wir wissen nicht, ob er einfach in seinem Herz zu ihm geschrien hat im Gebet oder ob sein Gebet hier einfach nicht festgehalten ist. Aber Gott sagt auch zu Mose, was schreist du zu mir? Aber der Unterschied von Moses Schreien ist, dass er klar weiß, Gott, du hast uns hier hingeführt, zeig uns, wie es weitergeht. Mose gibt Gott das Ruder ab und sagt, Gott, übernimm du, ich habe keine Ahnung. Und Israel sagt, will das Ruder zurücknehmen und sagt, ich habe von vornherein gesagt, es macht keinen Sinn. Warum sind wir überhaupt hier? Was du Gott machst, war von vornherein eine dumme Idee. Und das ist so dieser Unterschied zwischen der Reaktion von Israel und der Reaktion von Mose. Und dann Gottes Reaktion zu sehen, das betont einfach nochmal immer wieder und immer wieder, wie Gott ist. Er sagt, hey, ich habe alles für euch getan, ich habe euch befreit, ich habe euch verschont und das dankt ihr mir, indem ihr sagt, wir wären besser die Diener Ägyptens gewesen, wie die Diener Gottes gewesen. Ich meine, wenn ich so viel investiere, wenn ich so viel tue für jemanden und dann kommt er zu mir bei der ersten Problem, wo sie noch nicht mal mit mir geredet haben und gesagt haben, kannst du das lösen und sagt, weißt du was, ich gehe lieber wieder zurück. Dann würde ich sagen, du willst lieber zurückgehen? Weißt du was? Das ist mir nämlich auch lieber. Weil mit dir will ich überhaupt nicht abhängen, weil du tust gar nichts. Ich tue alles und du tust nichts und du willst trotzdem zurück, dann geh halt wieder. Aber so ist Gott nicht. Gott ist nicht so wie wir. Gott ist nicht so wie ich. Gott sagt, nein, ihr glaubt nicht und wisst ihr was? Ich werde etwas tun, damit ihr mir glaubt. Ich werde euch zeigen, wie groß ich bin und wie herrlich ich bin, weil ich der einzig wahre und ewige Gott bin. Und dann tut er es. Er sagt zu Mose, strecke deinen Stock über das Wasser aus und das unglaubliche Wunder passiert. Das Meer teilt sich und die Israeliten können trockenen Fußes durch das Meer laufen. Und was macht er mit den Ägyptern? Er hält sie zuerst zurück, dann lässt er sie ins Meer und dann vernichtet er die komplette Armee. Das ist sein schlussendliches, finales Urteil, sein schlussendliches Gericht, wo er sagt, so nicht, nicht mit mir, denn ich bin der einzig wahre Gott. Und das ist, finde ich, unglaublich zu sehen, wie Gott sein Volk führt, wie er ihm mit Liebe begegnet, obwohl es voll Unglauben ist und wie er ihm zeigt, wer er ist. Und wie reagiert Israel? Was tun sie? Sie fürchten den Herrn, Sie glaubten ihm, sie sangen ihm Dankeslieder und sie beteten ihn an. Endlich, endlich hatten sie es verstanden. Das war eine gebührende Reaktion für das, was Gott getan hatte. Endlich haben sie verstanden, hey, hier ist was Größeres am Werke. Wir sind unfähig, wir können uns nicht selber retten, aber Gott, er ist mächtig, er ist gut, er ist ewig und er hat uns von der Macht der Ägypter gerettet. Und genau so hat Gott uns von der Macht des Todes, von der Macht der Sünde gerettet. Genau so hat er seinen Sohn geschickt, ist er am Kreuz gestorben und hat ein für alle Mal den Weg frei gemacht. Und wie viel größer ist es? Wir erlesen hier, dass nachdem das passiert ist, die Moabiter, die Philister, alle Völker drumherum davon gehört hatten und Angst und erstaunt waren von dem waren, was Gott getan haben. Aber jetzt schauen wir, 2000 Jahre nachdem Jesus gestorben ist, nicht nur die Völker um die Israeliten, wo das passiert ist, wissen davon. Auf jedem Kontinent, in jedem Land wird der Name Jesu gepriesen und groß gemacht. Warum? Weil er mächtig ist, weil er herrlich ist und weil er der einzig und wahre Gott ist. Und diesen Sieg, diesen mächtigen Gott dürfen wir auch loben. Er freut sich, wenn wir ihn anbeten, wenn wir uns freuen, wenn wir uns feiern und wenn wir ihn hoch erheben, weil er gut ist. Und deswegen möchte ich euch einladen, jetzt nochmal zusammen ein Lied zu singen, nochmal zusammen vorzukommen und zu sagen, wir wollen in dieses Jubeln, in diesen Gesang, in diese Freude der Israeliten mit einstimmen. Wir wollen unseren Gott loben und preisen, weil er gut ist und weil er Gutes getan hat und weil er würdig ist. Und wir wollen von ihm singen und wir wollen sein Wort weitergeben. Und wenn du in einer Situation in deinem Leben bist, wo du sagst, hey, das ist gut, das will ich machen, aber ich habe das Gefühl, ich bin in manchen Teilen meines Lebens noch in Ägypten und ich bin noch nicht in Freiheit, ich bin noch nicht raus aus der Sklaverei und ich wünsche mir das eigentlich, dann möchte ich dich heute Morgen auch dazu ermutigen, hey, komm, lass für dich beten, wir werden Leute hier haben, die für dich beten, wir wollen mit dir sein und wir wollen die Größe des Herrn sehen, indem er dich befreit und in Freiheit führt, genauso wie er die Israeliten auch aus Ägypten geführt hat. Und jetzt lass uns noch zum Schluss Gottes Namen erheben, ihn loben im Preisen und danken, wie die Israeliten es getan haben, als sie endlich verstanden haben, wie groß und mächtig ihr Gott ist. Amen.